Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
Jane Fonda hat am Abend die Filmfestspiele in Cannes eröffnet, wie jedes Jahr ein Stell-Dich-Ein der internationalen Stars in den kommenden 10 Tagen. Und um Stars und Star-Kult geht es in dieser Fazitausgabe auch jenseits der Croisette. Stars und Phantom erlebten schon im 19. Jahrhundert eine erste große Blüte, wie eine Ausstellung in Nürnberg zeigt, in der es auch frühe Fanartikel zu sehen gibt. Jerome Bells Tanzstück Gala kommt ausdrücklich ohne Stars aus, es tanzen Laien und es geht nur um Freude an der Bewegung und um Gemeinschaft. Heute Abend die Premiere bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen und das Maxim Gorki Theater hat Pläne für die künftige Spielzeit unter der neuen Intendantin Jala Ilk vorgestellt. Die postmigrantischen Zeiten am Gorki, so viel steht fest, die sind vorbei. Und mal wieder steht Cannes in den kommenden 10 Tagen ganz im Zeichen des internationalen Films und dem Rennen um die begehrte Goldene Palme. Stammgäste haben sich zum Festival angekündigt, zum Beispiel der Spanier Pedro Almodovar oder der US-Amerikaner James Gray. Aber auch neue Talente gibt es zu entdecken. Der deutsche Beitrag, das geträumte Abenteuer, läuft im Wettbewerb, ein Film von Valeska Griesebach. Und zum Auftakt heute war die französische Tragikomödie The Electric Kiss zu sehen. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke ist vor Ort. Anke, bist du ab jetzt im Kinofieber?
Ab jetzt bin ich im Kinofieber und ich muss sagen, heute Morgen winkte mir der Käseverkäufer auf dem Markt schon vom Weiten zu. Und eigentlich ist es so ein bisschen so, als sei ich gar nicht weg gewesen. Aber das Programm wechselt ja Gott sei Dank jedes Jahr. Und in Cannes ist es ja immer so, dass man anders aus dem Kino kommt, als man reingegangen ist. Also man entdeckt sich und die Welt nochmal neu. Deshalb bin ich sehr vorfreudig. Aber es gibt natürlich auch eine große Erwartung an das Festival.
Ja, und diese flirrende Stimmung, die ist vermutlich überall zu spüren.
Ja, auf alle Fälle. Und es war ganz schön heute auf der Jury-Pressekonferenz. Da waren die schon wie ein eingespieltes Team, weil die hatten gestern Abend ein Dinner und der Jurypräsident ist in diesem Jahr der Südkoreaner Park Chan-wook. Und es gibt dann immer zu Ehren des Jurypräsidenten ein thematisches Dinner. Und er hatte hier vor Jahren den Film Old Boy. Und da ging es um einen Mann, der unschuldig im Gefängnis saß, dann rauskommt. Und dann gibt es diese brutale Szene, wo ein Tintenfisch lebendig verschlungen wird. Deshalb gab es dann gestern Tintenfisch mariniert in Wein. Aber auf der Jurypressekonferenz ging es auch um die Politik, natürlich wie Kunst und Politik, in welchem Verhältnis sie stehen. Aber alle Jurymitglieder waren sich da einig, dass, und das hat Park Chan-wook dann auch gesagt, dass Kunst und Politik nicht miteinander im Widerspruch stehende Konzepte seien, solange sie künstlerisch zum Ausdruck kämen. Und dann seien sie eben wertvoll. Dafür gab es viel Applaus. Und viel Applaus gab es auch für Stellan Skarsgård, den schwedischen Schauspieler, als er meinte, warum er sich so freut, jetzt hier in der Jury zu sein.
It's much more comfortable to be the judge than to be judged. I'm glad that there's no pressure of that kind on me.
Ja, also er liebt es mehr zu urteilen, als beurteilt zu werden. Das ist auch meine Aussage.
Ja, und die Laune scheint ja ganz gut zu sein. Cannes gilt als das Festival, auf dem noch die Filme genossen werden, hat also nicht so den Ruf wie etwa die Berlinale, dass alles politisch sehr aufgeladen ist. Du hast jetzt eben schon auch erwähnt, dass das wohl ein Thema ist, dass man so ganz an der Politik nicht vorbeikommt. Aber schweben denn mögliche Diskussionsthemen bereits jetzt über dem Festival?
Nein, das kann man nicht sagen. Also auch eben war es eine Eröffnung, die das Kino feiert und natürlich auch Cannes, wie wichtig Cannes für das Kino ist. Und es ging da gar nicht groß um Politik. Sehr schön war die Verleihung der Goldenen Ehrenpalme an den neuseeländischen Regisseur Peter Jackson, der mit seinem Herr der Ringe-Produktion das Kino ja doch revolutioniert hat. Also man kann sagen, das Fantasy-Kino geboren aus einer Kinoversion. Und dann am Ende wurde es aber dann doch ein bisschen politisch eröffnet, haben die 79. Filmfestspiele die chinesische Schauspielerin Gong Li und die US-Schauspielerin und linke Politaktivistin Jane Fonda. Und die hat es sich dann doch nicht nehmen lassen, eine schöne politische Rede zu halten.
Stories that allow us to feel across difference. Stories that let us see that there is an alternative future.
Jane Fonda sagt, wir brauchen Geschichten, die uns eine alternative Welt zeigen. Eine Welt, die möglich ist. Hier in Cannes geht es besonders um die Freiheit und den Mut, Geschichten überhaupt zu erzählen. Also feiern wir den Mut und die Wut des Geschichtenerzählens.
Freedom and the fierce act of creation.
Jane Fonda, wie sie leibt und lebt bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes. Ansonsten, Anke, ist das US-Kino ja eher nicht so präsent an der Croisette.
Ja, aber das macht Cannes, glaube ich, gar nicht so viel aus, weil wir haben ja hier große Autorennamen, die Regiewahnsinnigen sind wieder versammelt. Und wenn man allein sich mal anschaut, 5 Filme werden immer für den Auslands-Oscar nominiert. In diesem Jahr liefen davon 4 in Cannes im letzten Jahr, darunter der wahnsinnige Film Sirat oder Jafar Panahis Film Ein einfacher Unfall. Und jetzt nochmal auf das US-Kino zurückzukommen. Also in Cannes spielt eher das US-amerikanische Autorenkino eine große Rolle. Und das ist in diesem Jahr auch im Wettbewerb vertreten. Also nehmen wir doch zum Beispiel James Gray. Der läuft wieder mit Paper Tiger und der ist bekannt für seine klugen Polit-Thriller. Oder es gibt den neuen Film von Ira Sachs, The Man I Love. Und das ist einer der wichtigsten Vertreter des queeren Kinos in den USA. Also das Hollywood-Kino ist vielleicht nicht da, aber der etwas andere Blick auf Amerika ist auf alle Fälle in Cannes in diesem Jahr auch präsent.
Den Eröffnungsfilm The Electric Kiss habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Eine Tragikomödie, die in den späten 1920er Jahren spielt. Was kann dieser Film?
Leider kann dieser Film nicht so viel. Also der Schauplatz ist ein Jahrmarkt. Eine Artistin gibt sich als Medium aus und heilt so einen Künstler, der den Tod seiner Geliebten so überwinden kann. Und er beginnt wieder zu malen. Und man kann sich denken, dass zwischen den beiden vielleicht schon etwas passiert. Also in dem Stoff ist ja eigentlich viel angelegt. Also auch das Kino war in seinen Anfängen eine Jahrmarktattraktion. Es geht um die Erzeugung von Illusionen, um die Entstehung von Kunst. Aber das ist alles so voraussehbar und offensichtlich erzählt und das Tempo ist so behäbig. Also der Film ist wie ein Leierkasten, der immer wieder dasselbe von sich gibt.
Dann lass uns doch noch mal kurz über die deutschen Beiträge sprechen. Volker Schlöndorff hat den Roman Heimsuchung von Jenny Erpenbeck verfilmt und er hat sich hier bei uns im Interview ja auch noch mal auf das letzte Jahr und einen deutschen Beitrag in Cannes bezogen.
Man sieht ja auch die Preisträger der letzten Jahre. Das ist wirklich knallharte Filmkunst. Das Ereignis von In die Sonne schauen letztes Jahr. Ein Film, der es ohne Cannes wahrscheinlich gar nicht in die Welt geschafft hätte.
In die Sonne schauen von Mascha Schilinski, das war wirklich ein Überraschungserfolg. Und Filmkunst, ja. Wie schaut es denn in diesem Jahr aus, Anke?
Naja, im Wettbewerb, das hast du ja schon in der Anmoderation gesagt, da läuft Valeska Griesesbach, Das geträumte Abenteuer. Und das ist eine Regisseurin, die ja immer mit nicht professionellen Darsteller, Darstellerinnen ihre Geschichten erarbeitet. Also da kann man wirklich drauf gespannt sein. Der spielt an der Grenze zu Bulgarien. Es geht um Wanderarbeiter. Und überhaupt sieht es ja ganz gut mit dem deutschen Kino aus. Also es gibt ein von Wim Wenders produziertes Regiedebüt in der Nebensektion En certain regard einer jungen Regisseurin. Und wir haben viele deutsche Schauspieler, also Hans Zischler und Sandra Hüller spielen in Vaterland Thomas und Erika Mann, die durch das zerstörte Nachkriegsdeutschland reisen. Dann haben wir aber auch noch Lars Eidinger, der in dem Wettbewerbsfilm Moulin Klaus Barbie spielt, also den sadistischen Folterer und sogenannten Schlechter von Lyon. Und wenn ich das jetzt schon so sage, Thomas Mann und Erika Mann im Nachkriegsdeutschland, Klaus Barbie, also dann kriegt man auch mit, dass es durchaus wieder ein sehr politischer Jahrgang in Cannes werden könnte.
Anke Lewicke über die Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes und wir halten Sie in den kommenden Tagen hier bei Fazit und im Programm von Deutschlandfunk Kultur natürlich auf dem Laufenden. Anke, dir viel Spaß und gutes Durchhalten.
Ja, bonsoir, à la prochaine.
Wenn es einen Begriff gibt, den man mit dem Maxim Gorki Theater in Berlin verbindet, dann ist das wohl postmigrantisch. Ein Theater, das unter der Leitung von Shermin Langhoff neue Wege ging und die Themen und Geschichten einer diversen, eben postmigrantischen Gesellschaft ganz selbstverständlich auf die Bühne brachte. Gleich zweimal wurde das kleinste Berliner Landestheater Theater des Jahres, mehrfach mit Inszenierungen auch zum Theatertreffen eingeladen. Der Erfolg aber wurde auch ein bisschen überschattet durch Debatten um den autoritären Führungsstil der Intendanz. Die Ära Langhoff, die geht nun zu Ende. Ab Herbst übernimmt Jala Ilk das Haus und bei einer Pressekonferenz konnte man sich ein erstes Bild davon machen, wie es weitergeht mit dem Gorki. Susanne Burkhardt war für uns dabei, ist jetzt im Studio. Susanne, Jala Ilk, sie kommt ja aus der bildenden Kunst. Was hat sie denn jetzt am Gorki vor?
Ja, also ziemlich deutlich kann man sagen, dass das klassische Stadttheater, wie wir es kannten, dieses postmigrantische Theater, was du ja gerade beschrieben hast, das wird es erstmal so nicht mehr geben. Das alte Ensemble ist weg. Stattdessen wird aus dem Gorki, aus dem neuen Gorki, ein interdisziplinäres Haus, das die verschiedenen Künste vereint. Und wir hören mal, wie Jala Ilk das heute beschrieben hat.
Ich denke, Theater als Raum, als soziale Form, als Körper, als Klang, als politische und sinnliche Erfahrung. Es ist nicht nur Text. Theater ist nicht auf Texte zu reduzieren. Es ist körperlich, akustisch, räumlich, visuell. Und nun, wenn es diese Möglichkeiten ausschöpft, dann kann es auch politisch sein.
Aha. Ja, das ist ein bisschen so ein Kuratoren-Kauderwelsch, wie man es aus der bildenden Kunst vielleicht ein bisschen kennt. Also Transdisziplinarität, das bedeutet für Jala Ilk jetzt, die Kunstformen nicht nebeneinander zu stellen, sondern Arbeitsweisen zu verschieben. Wie das genau aussehen wird, kann man sich noch nicht wirklich vorstellen. Man merkt nur an der Auswahl der Künstler, die sie jetzt zusammengesucht oder zusammengefunden hat, dass es in eine ganz neue Richtung gehen wird.
Wen bringt sie denn mit, Jala Ilk, als Künstler und Künstlerin?
Naja, weil sie ja aus der zeitgenössischen Kunst kommt. Wir wissen ja, dass sie den deutschen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig vor 2 Jahren kuratiert hat. Und da hat ja Ersan Montag eine Arbeit präsentiert. Aber eben auch, und die kommt jetzt ans Gorki, die israelische Multimedia-Künstlerin Yael Batana. Auch die Klangkünstlerin Nicole Lullier, die damals auf der Insel Certosa so ein Klangprojekt gemacht hat, die wird auch mit von der Partie sein. Leila Hekmet, die kennt man in Berlin aus Arbeiten am Hau, aber auch aus einer Ausstellung im Gropiusbau, aus einer Ausstellung im Haus am Waldsee, das sie in ein Hospital verwandelt hat. Die wird jetzt auch ans Gorki kommen. Hochgehandelt in der Kunstszene ist auch die Künstlerin Göksü Kunak. Sie soll sich am neuen Gorki um Strawinskys Frühlingsopfer kümmern. Und es geht immer wieder um Körper, Körper, Körper. Das hört man sehr, sehr viel. Und es bleibt natürlich noch relativ vage, wie das dann konkret aussieht.
Das hört sich alles danach an, als ob es ein bisschen mehr von allem gibt, aber wahrscheinlich deshalb dann auch ein bisschen weniger Theater. Also was bedeutet das denn für so einen Betrieb, für so ein kleines Landestheater, wenn man dort alles machen will, aber halt ja auch nur, ja, begrenzte Kapazitäten hat.
Also interessant war erstmal, dass sie gesagt hat, ach, dieser Sparkurs-Theater lebt eigentlich immer, wenn es im Konflikt ist und wenn Druck da ist. Das findet sie gerade interessant. Sie hat sich auch gleich am Anfang der Pressekonferenz für die Werkstätten stark gemacht und sogar Leute von den Werkstätten sprechen lassen, dass sie nicht im Bühnenservice aufgehen sollen, wie es ja von der Kulturpolitik angedacht war. Die erste Theaterinszenierung, die kommt erst im Dezember. Ulrike Ottinger wird inszenieren, Filmemacherin, Künstlerin, Fotografin. Sie bringt den Roman Das Hörrohr von Leonora Carrington auf die Bühne und dass ihr Fokus nicht wirklich auf dem Theater liegt. Also man sieht, es gibt noch ein paar Theaterleute, die da arbeiten werden, zum Beispiel Sandra Hüller mit dem Fahnenkollektiv, Marie Schleef wird inszenieren, Sebastian Baumgarten, der übrigens auch zur künstlerischen Leitung gehört. Das können wir daran hören, was sie hier gesagt hat.
Es soll ein Ort werden, der erfahrbar ist, ein Haus, in dem man nicht nur eine Vorstellung besucht, sondern in dem man Zeit verbringt. Ein Haus, das nicht erst aufwacht, wenn abends der Vorhang aufgeht. So entsteht ein Programm, das nicht auf eine Genre, eine Zielgruppe oder eine Disziplin reduziert werden kann. Gemeinsam haben wir nach Performerinnen gesucht, Schauspielern gesucht, die Lust haben, diesen Weg mit uns zu gehen.
Ja, und eine von diesen Performern ist zum Beispiel Lea Dreger. Die hat viele Jahre am Gorki frei und auch fest gearbeitet. Und die hat mir erzählt, dass für sie Ulrike Ottinger eine Ikone ist und dass sie sich wahnsinnig darauf freut, mit ihr zu arbeiten. Es schwang aber auch so ein bisschen die Sorge. Sie meinte dann so, aber nicht, dass ihr als Presse das Haus jetzt gleich so runterschreibt. Also, weil da ist schon so die Angst da, die man ja kennt damals, als Chris Derkon die Volksbühne übernommen hat, dass das so eine Eventbude wird. Der Unterschied da ist ja jetzt, dass Chris Derkon wirklich von außen kam und dass Charla Ilk, das hat sie mehrfach betont, seit über 3700, ich weiß nicht was, Tagen an diesem Haus gearbeitet hat. Sie war ja eben auch Kuratorin unter Shermin Langhoff. Das Verhältnis von den beiden war dann nicht so doll. Wurde auch nicht erwähnt, der Name heute. Aber es wird in eine ganz neue Richtung gehen, weil diese Schubladen, so sagt sie, von Diversität, die sind ihr einfach zu eng.
Was hältst du denn jetzt von dem Programm?
Also zum einen mochte ich natürlich das Gorki so, wie es war, mit seinem Ensemble. Ich war da sehr gern, habe da sehr viele tolle Produktionen gesehen. Und wir haben es ja gerade gehört, Charla Ilk will das Haus nicht auf eine Zielgruppe, auf ein Genre reduzieren. Wir sehen momentan gerade sehr viele Theaterleute, die in der zeitgenössischen Kunst unterwegs sind. Ersan Montag hat ja auch den Pavillon bespielt, den deutschen. Dann haben wir jetzt auf der aktuellen Biennale in Venedig Miet Warlop, die den belgischen Pavillon bespielt, Florentina Holzinger im österreichischen Pavillon. Also da verändert sich möglicherweise was und ich finde es erstmal immer interessant, so einen neuen Weg zu gehen und ich finde, man muss da auch die Zeit lassen. Was mir halt ein bisschen seltsam vorkommt, ist, dass zum Beispiel Constanza Makras und Meg Stewart, die beiden Choreografinnen, jetzt ans Gorki kommen und die kennt man ja aus der Volksbühne oder eben auch aus dem Hebbel am Ufer und ich sehe da sehr viel Parallelen zu den Konzepten vom Hebbel am Ufer, aber auch von den Sophienseelen in Berlin und in zwei Wochen wird Matthias Lilienthal sein Konzept für die Volksbühne vorstellen. Da sind ja auch zwei Choreografinnen im künstlerischen Team. Also ich frage mich ein bisschen, ob Berlin so viel Tanz wirklich braucht und wie sich das Gorki dann wirklich von all diesen anderen Häusern unterscheiden kann in Zukunft. Also da bleibt jetzt wirklich mal abzuwarten, wie das umgesetzt dann wirklich funktioniert.
Das heißt, die Berliner Theater nähern sich in ihrem Andersmachen und Erweitern der Grenzen dann allmählich aneinander an.
Das hätte ich jetzt nicht besser sagen können, genau.
Susanne Burkhardt über die Zukunft des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin unter der neuen künftigen Leitung von Charla Ilk. Danke, Susanne.
Gerne.
Und kleiner Verweis noch auf unsere Theatersendung Rang 1 am Samstag. Da können Sie dann ein langes Interview mit der neuen Intendantin des Gorki-Theaters Charla Ilk hören. Der Pariser Choreograf Jérôme Bell gilt als einer der prägenden Erneuerer des zeitgenössischen Tanzes, vor allem mit seiner radikalen Haltung im Umgang mit Starkult und Imperfektion. Schon früh holte er Laien als Tänzer auf die Bühne und verlieh dem Unvermögen ja auf charmante Weise Sichtbarkeit. Gala ist ein solches Stück, seit 11 Jahren immer wieder in verschiedenen Städten aufgeführt. Eine Gala, die gerade keine Gala sein will, immer mit anderer Besetzung, unterschiedliche Generationen, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, ein paar Profis. Auch bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen war der Galaabend von Jérôme Bell heute zu sehen, mit einem bunt gemischten Ensemble. Und für uns dabei war die Kritikerin Elisabeth Luft. Elisabeth, hat Gala auch heute eine besondere Wirkung entfalten können?
Guten Abend, Marietta. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Es gab viele wunderbare kleine Momente und ich muss dazu sagen, ich kannte den Abend selbst bisher nur von Videoaufnahmen, die uns unsere Tanzprofessorin kurz nach der Premiere damals gezeigt hat. Und jetzt auch hier in Recklinghausen ist die Bühne leer, ein weißer Tanzboden, der ist so gerahmt von einem schwarzen Vorhang. Und auf dieser Bühne, da stehen 18 TänzerInnen, darunter mindestens 3 oder 4 Professionelle. Und sie folgen einer festgelegten Struktur, die an so eine Nummernrevue erinnert. Auf einem Schild am Bühnenrand steht dabei, was gerade passiert. Also wenn dort zum Beispiel Ballett geschrieben steht, dann versuchen die TänzerInnen sich an Pirouetten und Sprüngen, so wie früher im Ballettunterricht, von einer Ecke der Bühne zur anderen. Aber sie probieren auch den Moonwalk von Michael Jackson oder Walzerschritte. Und besonders mochte ich so Momente, in denen zum Beispiel die professionelle Balletttänzerin dann plötzlich zur Anfängerin wird, wie du das eben schon so ein bisschen beschrieben hast, weil ein anderes Mädchen richtig gut im Tanzen mit dem Hula-Hoop-Reifen ist und die Ballerina eben nicht. Oder wenn zum Beispiel zu sehen ist, wie unterschiedlich auch die Körper professioneller TänzerInnen bei ein und derselben Bewegung aussehen können, wie zum Beispiel eine Pirouette bei einem zeitgenössischen Tänzer aussieht und wie bei einer Ballerina.
Es gibt ja Kritiker, die sagen, was dieser Jérôme Bell macht, das sei eigentlich gar keine Choreografie. Also was sicher auch damit zu tun hat, dass bei ihm auf der Bühne dann anscheinend häufig auch nicht getanzt wird. Also gibt es auch oder gab es auch heute Abend so solche bewegungslosen Momente?
Ich habe die kaum finden können, muss ich sagen. Also in diesen Momenten, die man vielleicht als bewegungslos oder nicht inszeniert lesen könnte, lassen sich nach meinem Empfinden viele kleine Dinge entdecken. Zum Beispiel gibt es eine Nummer, die heißt 3 Minuten Improvisation in Stille. Da ist die ganze Gruppe dann gemeinsam auf der Bühne und jeder der TänzerInnen improvisiert für sich alleine. Und so hatte einer von ihnen vorne am rechten Bühnenrand, weil er zufällig an diesem Platz gelandet ist, einen dann doch sehr schönen tänzerischen Moment mit dem Bühnengerüst. Das war dann irgendwie fast zärtlich und wirkte irgendwie ganz natürlich trotzdem. Und diese Momente, die sind dann ja eben nicht choreografiert, aber trotzdem voller Bewegung, mal kleiner, mal größer. Und ohne diesen Rahmen würde das vielleicht nie entstehen.
Voller Bewegung und vermutlich dadurch, dass die Leute auch nicht perfekt sind, voller Emotionen, stelle ich mir vor.
Auf jeden Fall. Also das merkt man sehr, diese Freude am Tanz, der Spaß an der Bewegung. Und ich würde auch sagen, dass das Besondere ist hier, obwohl dieses Stück jetzt schon so alt ist, bleibt es irgendwie trotzdem bei seinem Ursprung. Denn indem diese von Jerome Bell gegebene Struktur, dieser Rahmen, dieser Nummernrevue, auch das Timing und sogar die Vorgaben auch zur Gruppenzusammensetzung, dass Kinder dabei sein sollen, dass ältere Menschen dabei sein sollen, dass sowohl Professionelle als auch Laien mit auf der Bühne dabei sein sollen, dass das bestehen bleibt. Dadurch bleiben diese Vorstellungen irgendwie immer vergleichbar. Und trotzdem machen die TänzerInnen auch immer was Eigenes draus, indem sie zum Beispiel Musik selbst auswählen. Heute unter anderem ein Ausschnitt aus der Opernmusik Don Quixote von Ludwig Minkus. Ja, das klingt natürlich jetzt schon sehr nach Ballett. Es gab aber auch zum Beispiel so Stücke wie La Mer von Charles Trenet oder den Titel Zoo von Shakira. Und trotz dieser persönlichen Note, die jede Vorstellung in einer anderen Stadt und mit einer anderen Besetzung bekommt, sorgt dieses Muster, das Jerome Bell da geschaffen hat, für Orientierung. Und der Abend hat dadurch auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert, finde ich.
Dieser Ansatz, mit Laien vor Ort zu arbeiten, der passt natürlich irgendwie auch wunderbar zur Tradition der Ruhrfestspiele. Dazu fand Gala heute Abend ja auch noch in einem Zelt statt. Man stellt sich dann fast schon so eine Art Zirkusatmosphäre vor. Stimmt das?
Naja, also diese Nummern, die erinnern natürlich sehr an den traditionellen Zirkus. Auch dass zwischen den einzelnen Nummern viel geklatscht wurde und die Kostüme unheimlich knallig, voller Glitzer, voller Tücher und Schmuck waren. Aber das Zelt, das wirkt von außen riesig und hat auch Platz für 500 ZuschauerInnen, hat aber trotzdem eher so eine Atmosphäre wie ein gemütlicher Tanzabend. Denn die Bühne, die scheint mir eher klein und da diese Freude und Begeisterung der TänzerInnen auf der Bühne so ansteckend ist und manche Momente so, ja, so nah und leise waren, kam eher Wohnzimmergefühl auf anstatt Zirkusatmosphäre.
Es ist also eine Arbeit, die beweglich und anpassungsfähig geblieben ist und auch heute noch genauso gut funktioniert wie damals, 2015 zur Premiere.
Ja, irgendwie schon. Also mir kam immer wieder dieser Gedanke an die Demokratisierung des Tanzes, auch so an Zugang und Teilhabe, natürlich an so ein solidarisches Miteinander. Hier muss man auf der Bühne aufeinander achten. Jede und jeder darf zeigen, was er oder sie kann und wird damit auch akzeptiert. Und man begreift das auch als Vielfalt, die gut tut. Insofern würde ich sagen, dass Gala nach wie vor nicht nur anschlussfähig ist, wie das immer so schön heißt, sondern dass charmant ist, wie das eine Kollegin nach der Premiere mal beschrieben hat. Da kann ich mich nur anschließen und danach will man eigentlich nicht nur mehr von Jerome Bell sehen, sondern vor allem auch selber.
Deutschlandfunk Kultur.
Luft über Gala von Jerome Bell bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Weitere Vorstellungen, die gibt es morgen und übermorgen.
Am Eröffnungstag der 79. Filmfestspiele in Cannes haben sich etwa 600 französische Filmschaffende gegen den wachsenden Einfluss des Milliardärs Vincent Bolloré auf die Branche ausgesprochen. Aus Protest veröffentlichten sie einen offenen Brief in der Tageszeitung Libération. Bolloré möchte die Kinokette UGC erwerben. Damit wäre er in der Lage, die komplette Kette der Filmproduktion zu kontrollieren, so die Unterzeichner. Von der Finanzierung über Produktion bis hin zur Ausstrahlung auf der Leinwand und im Fernsehen. Indem wir das französische Kino in den Händen eines Unternehmers der extremen Rechten lassen, riskieren wir nicht nur die Vereinheitlichung der Filme, sondern auch eine faschistische Kontrolle unserer kollektiven Vorstellungen, schreiben die Filmschaffenden wörtlich in dem Brief. Zu den Unterzeichnern gehören der Regisseur Arthur Harari und die Schauspielerin Juliette Binoche. Kulturstaatsminister Weimer hat einen Verkauf der europäischen Geschäfte der Videoplattform TikTok an europäische Eigentümer gefordert. TikTok sammle Daten in einem unvorstellbar großen Ausmaß und keiner wisse, was damit geschieht, begründete Weimer seinen Vorschlag bei einem Treffen der EU-Kulturminister in Brüssel. Die EU solle dabei dem Beispiel der USA folgen. Dort musste TikTok sein Geschäft auf Druck aus Washington auf ein Joint Venture mit einer US-Mehrheitsbeteiligung übertragen. Die Musikerin und Produzentin Annette Humpe wird mit dem Kulturpreis Deutsche Sprache ausgezeichnet. Sie erhält den mit 30.000 Euro dotierten Jakob-Grimm-Preis für ihr Lebenswerk. Das teilten die Eberhard-Schöck-Stiftung und die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung als Veranstalter mit. Der Jurysprecher sagte wörtlich: Mit dem musikalischen Werk von Annette Humpe wurde die deutsche Sprache cool, lässig und emotional. Humpe war als Sängerin der Band Ideal eine prägende Figur der neuen deutschen Welle. Später feierte sie mit dem Duo Ich und Ich Erfolge. Wegen der Zerstörung kultureller Stätten einer indigenen Volksgruppe muss das australische Bergbauunternehmen Fortescue umgerechnet 92 Millionen Euro zahlen. Diese Strafe setzte ein Bundesgericht in Australien fest. Demnach hat das Unternehmen 124 als Kulturerbe eingestufte Stätten der Volksgruppe der Jinjibandi vollständig zerstört. Weitere Stätten seien ausgegraben, von Straßen überdeckt oder überflutet worden. Es handelt sich australischen Medienberichten zufolge um die höchste Entschädigungssumme, die jemals auf Grundlage der Gesetze zur Anerkennung der Landrechte indigener Völker verhängt wurde. Fankultur gilt im Allgemeinen als Phänomen der jüngeren Zeit, verbunden mit Sport, Fußball oder Pop und Film. Überall dort, wo außergewöhnliche Stars auftauchen und sich Anhängerschaften bilden. Doch das Ganze ist weit älter und es geht bis zu den Gladiatorenkämpfen der Antike zurück. Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg widmet sich nun in einer Ausstellung dem Genie- und Starkult des 19. Jahrhunderts. Auch damals gab es offenbar eine Sehnsucht nach starken Vorbildern. Wer die großen Idole waren und wie das Phantom damals gepflegt und auch angeheizt wurde, darüber habe ich vor der Sendung mit der Kuratorin Karin Rein gesprochen. Hallo und guten Abend.
Ja, hallo.
Frau Rein, warum ist die Fankultur im 19. Jahrhundert überhaupt so richtig groß geworden?
Na, ich würde sagen, sie hat eine Blütezeit erlebt, weil sich einmal die ganze Medienlandschaft verändert hat in der Zeit. Wir haben eine größere Vielfalt der Zeitungen, der Zeitschriften. Es gibt neue Medien wie die Fotografie, aber auch die Konsumkultur, die hat sich in der Zeit sehr stark verändert. Und es gab dem Ganzen großen Auftrieb. Aber drumherum gab es auch politische, gesellschaftliche Verhältnisse, die das Ganze sehr befördert haben. Denn wir merken das bis heute immer in Zeiten von Krisen oder großen Umbrüchen. Da wächst das Bedürfnis entweder nach starken Männern oder Idolen oder Menschen, über die man sich zeitweise mal in so eine andere Welt träumen kann. Also im Grunde bereitet die Aufklärungszeit das vor, dann kommt die Französische Revolution, der Zerfall des Heiligen Römischen Reiches, dann kommt die Industrialisierung, wir haben große Emanzipations- und Demokratisierungsbewegungen. Also da tut sich eine ganze Menge und einiges hat den Menschen damals sicher auch schon Angst gemacht, wie das heute auch so ist. Und dann wünscht man sich eben Menschen, hinter denen man sich versammeln kann, bei denen man glaubt, die hätten Visionen für die Zukunft oder die wüssten, wie es gut weitergehen kann.
Welche Zeitgenossen wurden denn damals angehimmelt?
Ach, es waren erstaunlich viele, deshalb war es auch fast schwierig, eine Auswahl für die Ausstellung zu treffen. Also natürlich gibt es so die klassischen Dichter- und Denkergenies wie Goethe und Schiller, Musikgenies wie Beethoven und Wagner, aber auch Politstars der Zeit wie Bismarck oder Robert Blum. Es gab das Tatengenie Napoleon, das Wissenschaftsgenie Alexander von Humboldt. Es gab Helden der Vergangenheit, die stark idealisiert wurden und verehrt wurden, wie Friedrich den Großen. Es gab die Königin Luise, die zu einem Idol der Zeit wurde und dann viele, viele Bühnenstars.
Wie wurde denn dieses Phantom damals ausgelebt? Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, so jenseits der elektronischen Medien.
Ah, da gab es auch schon sehr, sehr viel und wir zeigen da auch eine ganze Menge in der Ausstellung. Im Grunde für die etwas wohlhabenderen Menschen und Sammler gab es Büsten, Skulpturen, für den kleineren Geldbeutel dann Reproduktionen in Druckgrafik, aber Bildnisse auch schon auf Tellern, auf Tassen, auf Pfeifenköpfen, Medaillen. Wir haben Sammelbilder, etwa die Liebig-Sammelbilder, wo es auch schon Reihen zum Sammeln etwa zu Richard Wagner gab. Es entwickelt sich im 19. Jahrhundert die Autogrammkarte, weil die Fotografie eben die Grundlage dafür bildet. Also da gab es schon einiges und manches ist unseren heutigen Fanobjekten wie den Kaffeetassen und Ähnlichem schon recht nah.
Das sind heutzutage Menschen, die etwas besonders gut können oder manchmal auch einfach nur gut aussehen. Welche Qualitäten haben damals einen Star ausgezeichnet?
Bei den Stars war es schon so, dass natürlich auch ein besonderes Talent, eine besondere Fähigkeit vorliegen musste, etwa eine besondere Genialität des Musizierens, des Singens, des Schauspielerns. Aber das war es nicht nur. Im 19. Jahrhundert entsteht so ein neuer Typus des Bühnenstars, bei dem das Auftreten und ja die Wirkung auf sein Publikum ganz wichtig ist. Der Franz Liszt, also der Pianist, hat zum Beispiel mal gesagt, das Konzert bin ich. Also er selbst war auch Teil oder war das Erlebnis überhaupt. Ging schon darum, auch die Menschen im Publikum zu emotionalisieren und ja, für sich zu begeistern.
Jetzt haben Sie gerade schon von Stars gesprochen, aber auch von Vorbildern. Machen Sie da in der Ausstellung einen Unterschied?
Es ist manchmal schwierig, genaue Grenzen zu ziehen. Beim Genie reicht es auch, wenn es nach seinem Tod erst große Anerkennung findet. Der Star muss sofort sein Publikum an sich binden. Es gibt dann eben noch so Idole wie die Königin Luise, die weder Genie noch Star ist, oder die Vorbilder. Ja, also im Grunde, es gibt da ganz unterschiedliche Kategorien und unterschiedliche Bedürfnisse der Verehrung, die sich dann auch darin widerspiegeln. Mhm.
Haben Sie denn in Ihren Depots überraschende Entdeckungen gemacht, als Sie mit dieser Ausstellungsidee im Hintergrund da durchgegangen sind?
Na, wir zeigen schon einige Objekte, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Überraschend war aber mehr die Vielfalt, auch gerade dieser Fanobjekte. Da waren wir schon überrascht. Also wir haben zum Beispiel eine ganze Reihe von Pfeifenköpfen, die immer wieder verschiedene Stars aufgreifen oder Genies. Da ist Napoleon auf dem Pfeifenkopf oder Franz Liszt oder eine Szene aus dem Faust. Also das war so eine ganz nette Entdeckung. So ein bisschen die Parallele zum heutigen Kaffeebecher, auf dem dann eben Taylor Swift oder AC/DC oder wer auch immer abgebildet ist.
Heute sagt man Merch dazu.
Genau.
Frau Rein, was hat sich denn an den Mustern der Heldenverehrung verändert? Lässt sich alles, was wir von heute kennen, auch auf dieses 18., 19. Jahrhundert übertragen?
Nee, es gab da natürlich schon große Veränderungen und gerade Social Media hat natürlich in unserer heutigen Zeit das Ganze sehr beschleunigt und auch verändert. Es wurde schneller global. Vielleicht ebben manche Trends und Bewunderungen aber auch schneller ab. Interessant sind eher, es gibt schon so Gemeinsamkeiten, also gerade Hysterie, die man eher mit dem 20., 21. Jahrhundert verbindet, die gab es auch schon sehr intensiv im 19. Jahrhundert, auch für so Künstler wie Paganini oder Liszt, also dass die Damen in Konzerten in Ohnmacht fallen oder kreischen oder den Stars Küsse zuwerfen oder vor Hotels warten, dass man sich beschwert über hohe Konzertpreise, das gab es alles schon im 19. Jahrhundert. Ich glaube, ein bisschen verehrt hat sich das im 19. wirklich das außergewöhnliche Individuum mit ganz besonderen Talenten sehr verehrt wurde. Und heutzutage scheint es ein bisschen Trend zu sein, dass man Menschen bewundert, die eigentlich so ähnlich sind wie du und ich, die aber damit sehr viel erfolgreicher sind. Aber nicht nur, es gibt auch immer noch die außergewöhnlichen Stars.
Was ist denn so Ihre große Entdeckung gewesen oder Erkenntnis?
Eigentlich wirklich die Nähe von damals zu heute, dass sich menschliche Bedürfnisse nicht so sehr verändern und Sehnsüchte. Interessant war aber auch für mich zu sehen, wie groß die Nähe ist zwischen Genie und Starkult einerseits und religiöser Verehrung. Das war spannend.
Quasi religiös.
Genau, manchmal wurden die Genies und Stars des 19. Jahrhunderts auch schon als Ersatzheilige angesehen. Hat auch was damit zu tun mit der Säkularisation in der Zeit, also dass einige sich doch von der Kirche entfernten oder Zweifel an ihr hatten und dass man dann irgendwie neue Menschen suchte, hinter denen man sich versammeln kann.
Also eine Ausstellung, in der wir auch ja etwas über unsere Gegenwart erfahren können.
Das denke ich. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz aktuelles Thema. Ja. Also gerade jetzt, wie gesagt, in unseren Krisenzeiten wächst ja bei manchen auch das Bedürfnis nach starken Männern. Und natürlich gilt da Vorsicht. Und wir sind, glaube ich, heute etwas skeptischer, wenn es um Personenkult geht. Aber trotzdem, man lernt auch, dass Verehrung manchmal auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion übernehmen kann. Gerade so in Momenten der Zersplitterung und Spaltung einer Gesellschaft, da finden sich über Verehrung dann auch Gemeinschaften, die gemeinsame Werte teilen oder Gefühle ausleben können, ohne dass es immer gefährlich sein muss.
Ab morgen im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg zu sehen, die Ausstellung Genie, Idol, Star, Verehrung im 19. Jahrhundert, kuratiert von Karin Rhein. Vielen Dank, Frau Rhein, für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Geschichten, die das Leben schrieb, findet man häufig in der eigenen Familie, so auch die Fotografin Saskia Daria Gettel, deren Großeltern in Berlin die einzige Giftschlangenzucht der DDR betrieben. In ihrem Giftbuch hat Gettel die Geschichte recherchiert und fotografisch aufgearbeitet. Die Giftschlangenzucht war weit mehr als nur eine Erwerbstätigkeit. Passion verband sich mit Nerdtum und Freizeitspaß, wie Tobias Lehmkuhl erfahren konnte.
Saskia Daria Gettel ist im Südosten von Berlin in Erkner groß geworden. Auf demselben Grundstück, auf dem ihre Großeltern während der DDR-Zeit eine Giftschlangenfarm betrieben hatten. Mit dem Ende der DDR gaben sie die Giftproduktion auf, hielten aber weiter ungiftige Riesenschlangen, mit deren Zucht sie parallel zu der der Giftschlangen begonnen hatten.
Ich glaube, in mir hat sich so ein Wunsch gebildet, einfach weil wir in dem kleinen Dorf aufgewachsen sind und jeder wusste so, ah, du kommst aus der Schlangenfamilie, was hat's denn da auf sich? Und ich hatte da aber nicht so richtig einen Zugang zu, weil ich einfach zu jung war. Und dann sind sie auch irgendwann verstorben und ich hatte irgendwie nie wirklich die Gelegenheit, mich damit richtig auseinanderzusetzen oder da eine Verbindung zu erschaffen. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit, mich da so ein bisschen mehr reinzuknien und zu schauen, was ich da auch für mich selber finden kann als Enkeltochter, aber auch als Künstlerin, die ich halt dann nun mal mittlerweile auch geworden bin.
Gettel, Mitte 20, lebt in Berlin-Friedrichshain und hat in Potsdam Fotografie studiert. Sie konnte bei der Arbeit an »Das Giftbuch« auf umfangreiches Archivmaterial zurückgreifen, denn ihre Großeltern haben zahlreiche Dokumente und Fotografien über Jahrzehnte hin aufbewahrt. Vieles davon hat Eingang in ihr mit dem Deutschen Fotobuchpreis in der Kategorie »Fotografische Abschlussarbeit« ausgezeichnetes Werk gefunden. Aufnahmen des Großvaters, wie er das Gift der Schlangen melkt und wie seine Frau ihm dabei assistiert, Bilder von Brutbehältern und Babyschlangen, die gerade ihre Eier aufbrechen, Listen über den Giftertrag eines jeden Monats, Rezepte für aus den Giften gewonnene Toxine. Auf manchen Bildern erkennt man auch die Manschette, die Horst Gettel bei der Arbeit mit den Schlangen stets am Oberarm trug, um im Fall, dass er gebissen wurde, schnell den Blutfluss und damit die Übertragung des Gifts in den Rest des Körpers zu unterbinden. Zudem war mit dem nächstgelegenen Krankenhaus ein Codewort für den Notfall verabredet.
Dann dachte ich, es wäre nett, auch nochmal eine andere Perspektive reinzukriegen, weil mich ja nicht nur die Geschichte meiner Großeltern interessiert hat, sondern vor allem dieser ganze Zusammenhang mit der Zeit, dem System, in dem sie gelebt haben. Und deswegen habe ich die Stasi-Akten von meinem Großvater auch noch angefordert.
Aus dem Gift der Schlangen wurde vor allem ein Medikament zur Behandlung von Rheuma hergestellt, Vipracutan. Aber eben auch Gegengifte gegen Schlangenbisse. Wobei die in Deutschland vorkommende Vipernart nur sehr schwach giftig ist. Deswegen ließ Horst Gettel giftigere Schlangen in Bulgarien fangen und nach Berlin schicken. Kein Wunder, dass die Stasi sich diesen Mann genauer anschaute, ging er doch einer mindestens ungewöhnlichen, wenn nicht absonderlichen und auch gefährlichen Tätigkeit nach.
Ich konnte mich noch an ein paar Gespräche erinnern mit ihm, dass er auch öfter bemerkt hat, wenn Leute von der Stasi vorbeikamen und ihn ausgefragt haben und dass er sich dann nochmal extra dumm gestellt hat. Und das kann man hier, glaube ich, auch aus den Texten gut rauslesen, dass ein witziger Absatz mit der Weite, das glaube ich ganz gut zusammenfasst, auch diese Absurdität von der ganzen Sache. Ah ja, hier. Die Freizeit und die persönlichen Interessen des Ermittelten sind ausschließlich seiner Schlangenfarm gewidmet. Das drückt sich auch in persönlichen Gesprächen aus. Der Ermittelte kann über nichts weiter diskutieren als über seine Schlangen und über Probleme der Schlangenzucht und Schlangenhaltung.
Dass Horst Gettel die Schlangenzucht mit Leidenschaft betrieb, zeigt sich auch daran, dass er irgendwann begann, mit seiner Frau bei öffentlichen Festen Schlangentänze aufzuführen.
Was ich auch noch ganz witzig fand, was ich auch noch mitbekomme, meine Großeltern waren KarnevalsliebhaberInnen. Und da ist es dann mal aus einer Schnapsidee entstanden, dass sie dachten, ach, wir haben ja die Riesenschlangen zu Hause, warum filmen wir nicht einfach so Schlangentänzer auf? Und das ist natürlich sehr gut angekommen, weil es war halt sehr exotisch und solche Tiere hat man in der DDR jetzt nicht so oft gesehen. Und ich glaube, es hatte auch viel mit Sehnsucht von Weite und Ferne und zu tun. Das fand ich ganz, ganz unterhaltsam, dass das dann auch noch mit dazu gekommen ist.
Aufnahmen dieser Tänze finden sich in Das Giftbuch, ebenso wie geschickt eingefügte Fotografien Saskia Gettels. Sie hat sich vom Zufall leiten lassen und in der komplett verdunkelten Wohnung ihrer Großeltern mit Blitz fotografiert, um auf diese Weise noch einmal eine neue Perspektive auf die für sie ansonsten so vertraute Umgebung zu gewinnen. Umgekehrt wirft das klug komponierte Giftbuch ein überraschendes Schlaglicht auf einen bislang unbeachteten, ja einzigartigen Beruf in der DDR.
Tobias Lehmkuhl über das Giftbuch von Saskia Daria Gettel, die die Geschichte der einzigen Giftschlangenfarm der DDR fotografisch aufgearbeitet hat, im Leipziger Verlag Marian Arndt erschienen. In die Feuilletons von morgen hat Arno Orzesek geschaut, da gibt's steile Thesen und viel Interpretationsraum.
Menschen, die sich bewusst gegen Nachwuchs entscheiden, bezeichnen sich nicht mehr als kinderlos, sondern als kinderfrei. Das passt zu einem Land, das Kinder und Jugendliche behandelt, als wären sie eine Last, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Judith Lemke stört sich nicht an individuellen Entscheidungen gegen Kinder, wohl aber an einer publizistischen Tendenz, die sie beobachtet hat. Es wird unterstellt, Mütter seien unglücklicher als Frauen ohne Kinder, Eltern hätten schlechteren Sex und das Bild der einsamen Greisin sei ein Versuch des Patriarchats, Frauen zum Kinderkriegen zu erpressen. Und nicht Ausdruck einer demografischen Realität. Fast scheint es, als würde sich das über Jahrhunderte geprägte Bild, dass eigene Kinder eine notwendige Bedingung für eine gelungene Biografie sind, langsam umkehren. Ein glückliches Leben genügt sich selbst. Lemke hält diese Haltung für fatal. Um die implizite Heimtücke des Wortes kinderfrei zu verdeutlichen, stellt sie es in eine Reihe mit sorgenfrei, schuldenfrei und nikotinfrei. Und sie verweist auf eine fernöstliche Erfahrung. Wer schon einmal durch Südkorea, das Land mit der niedrigsten Geburtenrate auf der Welt, gereist ist und sich bei der Begegnung mit einer Kindergartengruppe gefühlt hat, als hätte er gerade einen Schwarm exotischer Vögel erspäht, bekommt einen Eindruck davon, wie deprimierend sich das Leben in einem zunehmend kinderfreien Land anfühlen kann. Wer Kinder und Jugendliche vor allem als Belastung empfindet, sollte sich vor Augen führen, worauf wir in Wirklichkeit verzichten, wenn wir nur noch von anderen Alten umgeben sind. Uns begegnet der Begriff kinderfrei heute zum ersten Mal, aber nicht nur der. Denn in der Tageszeitung Die Welt kümmert sich Mirna Funk, die stets durch erhöhte Sensibilität für das beschwerliche Leben von Männern auffällt, um die Bürde des Verdieners. Frauen klagen ständig über Mental Load, also die unsichtbare mentale Belastung durch Alltagsaufgaben. Aber für die Last, die in Deutschland zahlreiche Männer tragen, gibt es noch immer keinen Begriff. Deshalb sollten wir endlich anfangen, über Financial Load zu sprechen und über die seelischen Konsequenzen der finanziellen Verantwortung. Genau das tut die Weltautorin Funk dann. Financial Load ist ein Existenzthema. Die Verantwortung für das finanzielle Wohlergehen anderer Menschen zu tragen ist hart, es ist anstrengend und wer den Financial Load benennt, stört die feministische Erzählung. Er macht aus dem Ernährer nämlich ein Subjekt, nicht nur ein Gegenüber, das für den Mental Load verantwortlich ist. Wer also Gleichberechtigung ernst nehmen will, muss den Financial Load sehen. Wir enthalten uns jeglichen Kommentars, um noch einen dritten neuen Begriff zu lernen. Check your Ostdeutschness, betitelt die Süddeutsche Zeitung einen Artikel, in dem Peter Richter den von Song Thieu und der verstorbenen Henrike Naumann gestalteten deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig würdigt und selbigem die besagte Ostdeutschness zuspricht, die besonders im knalligen Türkis des Hauptraums erkennbar wird. In dieser Farbe wurden einst die Kasernen der Sowjetarmee gestrichen. Die eigentlich erfrischende Farbe, so Richter, taucht den ganzen Hauptraum in eine Atmosphäre von angestauter Gewalt, die sich offensichtlich auch Besuchern aus dem Teil der Menschheit mitteilt, der nicht im Osten Deutschlands aufgewachsen ist. Dazu tragen aber auch Vorhänge vor den Fenstern bei, die mit den Metallösen nach unten hängen, sodass sie an Einschusslöcher erinnern. Und die Wand an der DDR-Nippes hängt, wie in einer Waffenkammer und in Naumanns Konzept für die Nachkriegszeit steht, die womöglich, gegenüber hängen Kettenhemden, wie von den gerade in Ostdeutschland epidemischen Mittelaltermärkten, schon wieder eine Vorkriegszeit sei. Peter Richter in der SZ. Rekapitulieren wir den heutigen Lernerfolg. Im Begriff kinderfrei werden laut FAZ Kinder zu so etwas wie Nikotin in nikotinfrei herabgewürdigt. Laut Welt sollen Männer durch Anerkennung ihres Financial Loads endlich Gleichberechtigung erlangen. Und laut SZ ist Ostdeutschnis auf der Biennale eine triftige Sache. Damit beenden wir unsere wortglaubernde Kulturpresseschau und fordern Sie bei Nichtgefallen auf, mit einer FR-Überschrift auszurufen: Verdammt gute Idee.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und danke fürs Zuhören und Ihnen eine gute Nacht.